Diese Technik einer Bank, und damit komme ich schon zum zweiten Kapitel, offene Forderungen, noch gar nicht wirklich eingelöste Geldversprechen, wie ein Vermögen zu behandeln, auf das sich ein nächstes Kreditgeschäft aufpflanzt. Das ist nicht neu, das ist das Kerngeschäft jeder Bank. Das, was neu ist und jetzt in die Schlagzeilen gerät, wobei auch neu dort zu relativieren ist, diese Kreditverbriefungen werden seit den 80er Jahren gemacht. Das, was da neu ist, ist eine spezielle Technik, diese Kreditspirale in Gang zu setzen. Und zu der Technik und ihren Folgen will ich in diesem zweiten Kapitel ein paar Anmerkungen machen. Das Finanzgewerbe und seine Kreditderivate. Banken sind auf die Idee gekommen, es nicht dabei zu belassen, Geld zu verleihen, dafür Zins zu kassieren, darauf neue Kredite auszugeben und so fort, wie geschildert. Banken sind auf die Idee verfallen, sie wollen aus dem verliehenen Kredit ein Wertpapier machen und ein Geschäft höherer Art damit initiieren. Wie machen sie das? Am Ausgangspunkt steht eine vielleicht Hypothekenbank, die einen Kredit rausgibt an einen Menschen, der ein Haus kauft oder baut. Autokredite kommen aber genauso gut in Frage. Die VW-Bank macht sowas mit Hunderttausenden von Autokunden. Kredite werden herausgegeben für den Autokauf. Diese Kredite sind, darüber gibt es einen Vertrag, zu tilgen und zu verzinsen nach Maßgabe der Daten, die im Vertrag festgelegt werden. Und in der Regel ist es bei diesen speziellen Arten so, beim Haus und beim Auto, dass das sachliche Gut als Pfand hinterlegt wird. Das ist so bei einem Hypothekenkredit und bei einem Autokredit auch. Jetzt stellt sich die Bank auf den Standpunkt, das, was da eine offene Forderung ist, das Geld ist ausgeliehen und noch nicht zurückgekommen, ist recht eigentlich betrachtet ein Wertpapier. Denn wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass die offene Forderung eine regelmäßige Zinseinkunft bringt, dann ist das eine Geldquelle, dieses Schuldverhältnis, und das Wertpapier wirft eine Frucht ab für den, der es besitzt. Und was eine Frucht abwirft, das muss einen Wert haben. Gerade so wie jemand, der 1 Million zur Bank trägt und dafür 5% Zinsen kassiert, ist jemand, der eine gleich große Frucht erntet, der Besitzer eines Vermögens, das ungefähr 1 Million wert ist. So wird aus einem Schuldverhältnis ein Wertpapier. Wie hoch dessen Wert genau ist, das ist, wenn man den Zeitungsartikeln folgt, eine Frage der Bewertung der beiden Parteien, die dieses Geschäft betreiben. Da wird, wenn ein Hypothekenkredit vergeben worden ist und jetzt zu einem verbrieften Kredit wird, also zu einem Wertpapier, da wird nicht einfach die Kreditsumme, die ausgeliehen ist, zum Wert des Papiers gemacht, sondern da werden gewisse Vorgaben der Bewertung unterstellt. Zum einen gibt die Bank auf dies von ihr jetzt hergestellte Wertpapier einen Zins, der geringer ist als der, den sie empfängt oder empfangen würde aus dem Hypothekengeschäft. In der Regel hört man, geben sie 0,5% weniger, weil sie sich bei dem Wertpapier und dem Anleger, der es gleich erwerben wird, auf den Standpunkt stellt, der hat ja im Unterschied zum langfristig vergebenen Kredit ein jederzeit verflüssigbares Wertpapier, das in Geld verwandelbar, weil verkäuflich ist, das kostet einen Zinsabschlag. Wie viel Zins man dann darauf gibt, muss sich vergleichen mit den Zinsen, die gerade an einer Bank zu bekommen sind. Ist der Bankzins niedrig, kann man auch die Verzinsung des Wertpapiers kleiner gestalten. Umgekehrt, umgekehrt. Und dann gibt es noch einen dritten Gesichtspunkt. Man bewertet, wie hoch ist eigentlich das Risiko, dass der Kredit, der ja bei Hypothekenkrediten über 20 Jahre laufen kann, nicht bedient wird oder nicht regelmäßig, sodass nur ein Teil der Kreditsumme zurückfließt. Das sind die Gesichtspunkte, die dazu führen, aus dem Schuldverhältnis, aus dem weggezahlten Kredit ein Wertpapier zu machen, das einen neuen Wert bekommt, weil es ein Zinsergebnis jährlich einspielt. An diesem Verfahren ändert sich nichts dadurch, dass die Banken das nicht nur mit einem Kredit machen beim Verbriefungsgeschäft, sondern 10 oder manchmal 100 Kredite und mehr in eine Tüte stecken. Das nennen sie dann Kreditportfolio. Und dann große Ratingagenturen beauftragen, die in großen, dicken Katalogen bewerten, wie hoch die Ausfallrisiken für die einzelnen Kredite sind, wie die unterschiedlichen Zinsen, die da einfließen, zu gewichten sind und so fort. Das passiert und eine Bank, die ein solches Bündel von Krediten neu bewertet und zum Wertpapier gemacht, zu einem neu eingerichteten Zins veräußert, verkauft an einen Anleger, die hat ein erstes Geschäft gemacht. Sie wird in der Regel eben eine Bewertung vornehmen wollen, die das Papier nicht nur attraktiv für den Anleger macht, sondern auch für sie, gemessen an dem, was sie erwirtschaftet hätte, wenn sie einfach nur den Zinsertrag aus dem verliehenen Hypothekenkredit eingenommen hätte. Das ist ein kleiner Geldertrag, der der Bank zufließt, aber das Wesentliche, dass bei diesem Akt passiert, dass ein Kredit verbrieft wird, also Wertpapier wird und verkauft wird, ist etwas viel weitergehendes. Das, was da nämlich passiert, ist offene Forderungen, weggeliehenes Geld, das nicht da ist, wie ein Vermögen zu behandeln und in Umlauf zu setzen und es dabei sogar noch zu vervielfältigen. Es findet statt Stiftung neuer Vermögen und Vervielfachung von Geldkapital über diesen Akt. Wieso? Denkt einfach an den elementaren Ausgangspunkt zurück. Die Bank hat einen Kredit vergeben, die Hypothekenbank an den Hausbauer. Das war der Ausgangspunkt. Dieses Geld, das ist aufgezehrt. Das existiert verbaut in den Steinen des Hauses, in den Baumaschinen des Unternehmers, der an diesem Haus gearbeitet hat und mit den Kredittranchen bezahlt worden ist. Dieses Geld ist verzehrt, es existiert nicht mehr. Aber dadurch, dass die, die diesen Kredit genommen haben und das Geld verzehrt haben, ein Versprechen auf Tilgung unterschreiben mussten, wird im Wertpapier behauptet, das bloß versprochene Zurückzahlen des Geldes sei sowas wie längst gelaufene Realität. Der Kreditbrief, der ein Wertpapier ist, das einer für x Millionen kauft, ist ein Wert in den Händen desjenigen, der es gekauft hat. Und das Geld dieses Verkaufsaktes findet sich auf der Bank wieder, die den Kreditbrief erst geschaffen, dann veräußert hat. Also kommt dieselbe Größe dreimal vor. Einmal als das weggezahlte Geld, das im Haus verbaut ist und in den Maschinen der Bauunternehmungen steckt. Dann kommt zweitens diese offene, gar nicht zurückbezahlte Forderung als real existierender Wert eines Wertpapiers vor, das zinstragend und käuflich ist und das sogar gekauft wurde, sodass drittens der Geldertrag auf einer Bank bilanziert wird, die das veräußert hat. So, mit diesen neu geschaffenen Vermögenstiteln offene Forderungen in Wertpapiere, in Kapitalanlagen umzuwidmen, damit macht die Bank ein viel weitergehendes Geschäft, als dass sie einfach nur Verbriefungen veräußert. Der Witz dieser Technik, um zunächst eine Vorstellung auszuklammern, die manchmal damit verbunden ist. Es steht nicht darin, dass die Bank, die Geld verliehen hat, schneller an das Geld zurückkommen möchte, um das Geld wieder zu verleihen. Die Bank will ja gar nicht Geld horten. Die will ja umgekehrt aus dem Verleih Zinsen ziehen. Es geht ihr also gar nicht darum, ein Verleihgeschäft abzubrechen, um ein neues zu eröffnen. Sondern es geht darum, dass sie mit dieser Kreditverbriefung eine offene Forderung zu einem Wertpapier macht, um auf dieser Grundlage ein Wertpapiergeschäft ganz neuer Art zu eröffnen. Wie tut sie das? Sie wartet gar nicht darauf, ob sich für ihre Kreditverbriefungen genug Interessenten am Geldmarkt findet, sondern sie organisiert die Nachfrage nach ihren eigenen Verbriefungsprodukten gleich selbst und sie gründet diese sogenannten Zweckgesellschaften oder Condits oder manche sprechen sie auch französisch aus, Conduits. Diese Gesellschaften sind Konstrukte der Bank. Für sich genommen sind sie gar nicht geschäftsfähig, weil sie kein Geld haben. Diese Rhineland Funding, die da in die Schlagzeilen geraten ist, die Zweckgesellschaft der IKB, die fast in die Pleite getrieben wurde, die hat ein Eigenkapital von $500. Diese Zweckgesellschaften halten Kreditverbriefungen und geben auf diese Kreditverbriefungen neue Wertpapiere aus. Die nennen sie Asset-Backed Securities. Wertpapiere, von denen gesagt wird, die haben ihre Werthaltigkeit dadurch, dass die Zweckgesellschaft im Besitz eines Kreditbündels ist, die Kreditverbriefung eben, die regelmäßige Einkünfte in Sachen Tilgung und Zins erbringt. Sie gibt also darauf neue Wertpapiere aus. Damit geht sie Ertragsversprechen ein. Diese neuen Wertpapiere laufen, wie man hört, in der Regel ganz kurzfristig, 1 bis 3 Monate, und werden verzinst. Wie werden die Ertragsversprechen durch die Gesellschaft, die das ausgibt, eingelöst? Ja, auf der einen Seite hält die Gesellschaft ein Kreditbündel, das bei langlaufende Kredite höhere Zinsen abwerfen als kurzlaufende, mehr Zinsen einbringt, als sie für die ABS-Papieranleger zahlen muss. Einerseits. Das ist eine Quelle, aus der diese neuen Papiere verzinst werden. Andererseits hört man, der Reiz des ganzen Geschäfts dieser Zweckgesellschaften kommt darüber zustande, dass die ja gar nicht mit eigenem Kapital und Kredit der Bank wirtschaften. Wie haben die eigentlich, obwohl sie doch gar kein Geld haben, diese Kreditverbriefungen erworben? Ja, müsst ihr euch mal anhören, wie die das machen. Jetzt redet hier kein Zeitungskommentator, sondern der Manager einer Zweckgesellschaft. Um das Portfolio, damit meint er diese Kreditverbriefungen, überhaupt zusammenkaufen zu können, benötigt die Zweckgesellschaft Geld. Das bekommt sie von Investoren, denen sie Wertpapiere verkauft, die ihrerseits an die von der Zweckgesellschaft gebildeten Bestände gekoppelt sind. Also, die Gesellschaft, die kein Geld hat, gibt Wertpapiere aus auf ein Kreditbündel, dass sie erst durch das Geld erwirbt, das sie von den Anlegern empfängt, die diese ABS-Wertpapiere, diese Asset-Backed Securities kaufen. Jetzt ist klar, dass da ein Schneeballsystem in Gang kommt. Denn die erste Tranche dieser ABS-Papiere, die immer so 1 bis 3 Monate laufen, die erste Tranche, die sie herausgibt, spült ihr ein Geld in die Kasse. Ein Geld aber, das sie dafür nutzt, die Kreditbündel zu erwerben, aus dessen Zinsstrom die ABS-Anleihen finanziert, verzinst werden müssen. Diese Kreditverbriefungen sind langfristige Anlagen. So ein Hypothekenkredit läuft 20 Jahre oder länger. Es ist also klar, dass wenn die erste Tranche zur Auszahlung ansteht und verzinst werden muss, der ABS-Papiere, deren eingelöstes Geld in langfristigen Anlagen steckt, sodass, um die überhaupt auszuzahlen, eine neue Nachfrage nach ABS-Papieren nötig ist, in größerem Umfang, als Leute ABS-Papiere in Geld zurücktauschen. Damit also das Geschäft aus der Zinsdifferenz überhaupt funktionieren kann, muss ein ständig größerer Zustrom von Geld in die neu geschaffenen Wertpapiere stattfinden, als an Abfluss tatsächlich vorliegt. Nicht nur das. Diese Papiere, diese Asset-Backed Securities, werden nicht nur in diesen Fonds, Zweckgesellschaften, die die Banken gründen, zum Geschäftsartikel, zum neuen Wertpapier, sondern die werden ihrerseits, diese ABS-Scheine, von Hedgefonds gekauft, die das zu ihrem Vermögensbestand machen, sodass sie darauf wieder neue Fondspapiere ausgeben, Geld einsammeln von einem Publikum, das an Gewinnen teilnehmen soll, das Fonds mit Hilfe von solchen ABS-Papieren ihrem An- und Verkauf machen. Wenn man das betrachtet und die technischen Winkelzüge jetzt einmal für einen Moment ausblendet, dann passiert da im Prinzip Folgendes. Dass nämlich ein Ertragsversprechen auf das nächste getürmt wird. Dass eine offene Forderung wie ein verfügbares Vermögen, wie ein Wert behandelt wird, der ein neues Kreditverhältnis begründet. Am Anfang stand ein Kredit, ein Hypothekenkredit an einen Hausbauer. Der wurde verbrieft zu einem Wertpapier. Aus einem Schuldverhältnis, aus nicht zurückgezahltem Geld wurde ein Wert geschaffen. Auf diesen so geschaffenen Wert, der als Kreditbrief existiert, wird ein neuer Wert geschaffen. Ein ABS-Papier, das deswegen wert ist und dafür wird auch Geld bezahlt. Weil es an diesem fiktiven Wert der Stufe darunter teilnehmen, teilhaben soll. Kurzum, da wird ein Turm aufgebaut, wo ein Ertragsversprechen das nächste begründet, sodass die Finanzwelt immer mehr Produkte findet, in denen sich Geld anlegen lässt. Aber es muss jetzt auch in immer mehr Produkte Geld fließen, damit sie werthaltig sind. Denn dass das Papier, der Kreditbrief, dieser Wert ist, für den es verkauft wurde, dass der ABS-Schein, der dadurch gedeckt sein soll durch ein solches Kreditbündel, wert ist, das kommt überhaupt nur dadurch zustande, dass es Geldbesitzer gibt, die dafür den Wert hinlegen. Getrennt davon, dass sowas im Kauf des Papiers als Preis realisiert wird, haben diese Dinger keinen Wert. Außer dem Papierwert im Sinne der Druckkosten. Es werden also auf der einen Seite Wertpapiere in einem autonomen Schöpfungsakt, wo auf ein Papier das nächste gegründet wird, vermehrt, sodass sich fragt, wo kommt eigentlich der ganze Geldstoff her, der in diese Papiere strömt und damit den von Ihnen behaupteten Wert auch beglaubigt? Wo kommen die Nachfrager her? Wo kommt das Geld her, das sich in diese Kreditverbriefungen und ABS-Papiere und in die nächsthöheren Fondspapiere, die sich auf die ABS-Papiere beziehen, das sich darin anlegt und den Papieren den Wert verleiht? Zwei Quellen gibt es dafür. Die eine, es gibt echte Geldvermögen in der Gesellschaft, die in diese Geschäfte investieren. Wie man hört, ist die Abteilung der Pensionsfonds eine prominente Adresse. Fonds, in denen Rücklagen für die Rentenzahlungen von Leuten aufgeschatzt sind, die haben, insofern kommen sie da als naturwüchsige Anleger zum Zug, die haben regelmäßige Zahlungsverpflichtungen, alle 30 Tage wird die Rente fällig, wollen aber während dieser Zeit das Geld verzinslich anlegen. Die gehen in solche Papiere. Kommunale Haushalte hört man, ich glaube, Gelsenkirchen oder irgendeine Ruhrgebietsstadt hat da 100 Millionen jetzt in den Sand gesetzt. Die versuchen über solche Geschäfte ihren Staatshaushalt aufzubessern. Sparkassen gehen mit Spareinlagen, Banken mit Kredit in sowas hinein. Und den Kredit wollte ich jetzt mal weglassen. Das ist der zweite Punkt. Diese realen Geldvermögen sind einerseits Nachfrager. Andererseits, das kann nur die halbe Miete sein. Denn man hört ja über diesen Markt, dass die da in Umlauf gesetzten Geldvermögen, die papierenden Geldtitel, ein Vielfaches dessen sind, was es an wirklichem Geld in der Gesellschaft gibt. Es muss also, wenn sich der Wertpapierhaufen seinem Wertumfang nach so drastisch trennt von den wirklichen Gelderträgen, die als Sparguthaben auf einer Sparkasse oder als Rentenrücklage in einem Pensionsfonds liegen, andere Quellen im Spiel sein als diese realen Gelder. Nämlich Kredit. Kredit, der durch Banken geschaffen wird und der als Nachfrage in eben diese Wertpapiere fließt. Banken zum Beispiel geben viel Kredit an Private Equity oder an Hedgefonds, die mit diesem Kredit einer Bank in eben solche Geldgeschäfte investieren. Sodass man unter dem Strich eine Spirale vor sich hat, wo der Kredit nicht bloß den sich aufblähenden Turm von Wertpapieren erzeugt, sondern auch noch die Geldnachfrage aufbläht, die kauft, was an der anderen Stelle als Wertpapier generiert worden ist. Bezieht es einfach nochmal auf den elementaren Ausgangspunkt des Hypothekenkredits. Eine Hypothekenbank hat einen Kredit verliehen an einen Hausbauer. Jetzt hat sie kein Geld mehr, sondern eine offene Forderung. Die offene Forderung nennt sie Wertpapier, so als sei die Forderung gar nicht offen, sondern das Geld hier da. Mit einem Kredit an einen Dritten, der das Papier kauft, wird der Wert dieses Papiers beglaubigt. Der letzte Kredit, die Bank gibt einem Kredit, damit er das Wertpapier kauft. Die beglaubigt jetzt quasi, dass der erste Kredit keine offene Forderung mehr ist, sondern so gut wie Geld. Das ist sehr zirkulär, aber so wird verfahren, solange die Geldanleger und die Kreditnehmer, die solche Geschäfte tätigen, an die Ertragskraft dieser Papiere glauben. Das Vertrauen in die Ertragskraft und Werthaltigkeit von Papieren ist der Motor dafür, dass ein Kredit genommen und im Kauf dieser Papiere realisiert wird. Das wechselseitige Vertrauen, das hat den Inhalt, dass man einander abnimmt, dass die offenen Forderungen, die man zum Wertpapier erklärt, glaubwürdig sind, dass offene Forderungen, weil und solange sie bedient werden, so gut wie vorhandenes Geld sind, auch wenn sie noch gar nicht erfüllt sind. Und da kann auch vieles schiefgehen. Der erste Kreditnehmer, der kann, wenn er ein Gehaltsempfänger war, der für einen Hauskauf Kredit nimmt, seinen Arbeitsplatz verlieren, dann ist es vorbei mit der Kreditbedienung. Das Unternehmen, das in Erweiterung investiert, kann an der Konkurrenz scheitern und pleite machen, dann ist es vorbei mit der Bedienung. Solange aber darauf vertraut wird, dass offene Forderungen so gut wie vorhandenes Geld sind und deswegen das Wertpapier, das die regelmäßige Frucht, den Zinsertrag bringt, kauft, gilt das, dass die offene Forderung Geld wert ist, als Wertpapier gekauft und verkäuflich ist. Das ist eine entscheidende Differenz zu dem, was man aus der wirklichen Welt der Herstellung und Produktion von Waren kennt. In der Fabrikarbeit werden auch Warenwerte geschaffen, die durch Angebot und Nachfrage am Markt verändert, modifiziert werden. Bei heftiger Nachfrage lassen sich die Preise ein wenig hochsetzen, bei schlechter Nachfrage gehen sie ein wenig runter. Aber es ist eine Veränderung des Werts, der da geschaffen worden ist. Hier dagegen im Wertpapiergeschäft, da ist der Wert des Papiers das Erzeugnis einer Ertragserwartung, die sich nachfragewirksam betätigt. Insofern ich erwarte, dass die offene Forderung einer Kreditverbriefung bedient wird und dieser meiner Erwartung durch den Kauf, also durch das Geld, das ich auf den Tisch lege für das Papier, bewahrheite, gilt die Gleichung. Offene Forderung ist so gut wie Geld. Deswegen hat der Marx diese Art von Geldkapitalschaffung, wo aus der Erwartung eines Werts der Wert zur Existenz gebracht wird, fiktives Kapital genannt. Die bürgerliche Welt, die hat eine merkwürdig verquere Vorstellung davon, dass diese Welt der Spekulation einen luftigen Charakter hat, der sich manchmal in einem Begriff äußert, der keine treffende Darlegung ist. Die reden oft mit Blick auf die Welt des Finanzgewerbes und der Spekulation im Unterschied dazu von der Realwirtschaft. Wenn Sie auf die Betriebe schauen und die Autoproduktion. Bloß das völlig Irreführende an so einer Behauptung, die Autoproduktion Realwirtschaft zu nennen, im Unterschied zum Finanzgewerbe und seinen Produkten, liegt darin, dass die Vermögenstitel, die da im Finanzgewerbe geschaffen und vermehrt werden, ja nicht irreal sind. Diese Papiere, Wertpapiere, in denen offene Forderungen wie existentes Geld gehandelt werden, die sind ja nicht irreal, auch wenn das Geld nicht wirklich leibhaftig vorhanden ist, sondern die sind, Kraft Gesetz auch noch, gültige, eigentumsgleiche Vermögenstitel, die man kaufen und verkaufen kann. Ja, es ist sogar so, dass ausgerechnet diese Sphäre, das Finanzgewerbe, in der Wachstum nie durch Arbeit produziert wird, die Wachstumssphäre schlechthin ist. Das schnellste und das meiste Geld wird im Finanzgewerbe verdient. Nicht beim Produzieren von Kühlschränken und Autos. Warum? Na, die Bank, das war das Kerngeschäft, mit dem ich heute Abend angefangen habe, die vergibt ihren Kredit und macht ihr Geschäft damit, dass sie Unternehmern Geld leiht, das die nicht haben. Und sie will an dem Geschäft, das der Unternehmer mit diesem verliehenen Geld macht, teilhaben. Sie lässt sich einen Zins zahlen. Da ist das verliehene Geld in der wirklichen Produktion von Warenwerten engagiert und wirkt auch dort wie ein wirklicher Hebel. Mit dem erweiterten Geldvermögen werden in der Tat neue Maschinen gekauft, mehr Waren hergestellt und aus dem gewachsenen Ertrag der Bankzins bezahlt. Im Finanzgewerbe dagegen ist der Kredit selber das Mittel, mit dem der Kredit verzinst und vermehrt wird. Ohne den langatmigen Umweg über das Produzieren und Verkaufen von Waren, aus deren Gelderträgen am Ende dann Bankzinsen beglichen werden. Insofern ist die Überschrift, die wir da über das Thema gesetzt haben, Selbstbefriedigung des finanzkapitalistischen Geschäfts durch sich. Keine Ironie, sondern das ist die Wahrheit über diesen Zweig des Geschäfts. Wenn das Vertrauen in die Werthaltigkeit von Papieren, die doch nichts anderes sind als offene Forderungen, die Substanz ist, die diesem Wertpapierhaufen seinen Wert gibt. Wenn also Vertrauen Kapital schafft, dadurch, dass es sich Nachfrage wirksam in diese Papiere ergießt, sie kauft, dann geht die Reihenfolge auch ganz flott rückwärts. Wenn Vertrauen und der Kauf der Papiere ihnen den Wert verleiht, dann ist Entzug des Vertrauens, Misstrauen, dasselbe wie die Vernichtung von Wertpapieren in diesem Gewerbe. Der Satz, der ist für bare Münze zu nehmen. Wenn Vertrauen die Substanz des Werts dieser Papiere ist, dann ist Misstrauen die Auflösung ihres Werts. Ein Beispiel mal aus einer Zeitung. die das begriffslos als Fakt erzählt, ohne zu merken, was sie damit preisgibt. Es geht um die französische Großbank BNP Paribas. Die hat auch solche Zweckgesellschaften gegründet, wie alle anderen, und musste mehrere dieser Zweckgesellschaften schließen, weil die pleite gegangen sind. Als Grund für die Fondsschließung nannte die Großbank BNP Paribas das Verschwinden jeglicher Transaktionen in einigen Marktsegmenten für verbriefte Kredite. Der Markt war total illiquide. Die Großbank betonte, dass die Fonds keinen Zahlungsausfall zu beklagen hatten. Die Schuldner verbriefter Kredite leisten ihre Zinszahlungen. Da merkt man, die Klemme, von der jetzt dort die Rede ist, kommt nicht dadurch zustande, dass so eine Zweckgesellschaft von Paribas ein Zinsbündel hält, auf die Erträge und Zinszahlungen wartet, um die von ihr selbst ausgegebenen Wertpapiere, diese Asset-Backed Securities, zu bedienen und daran jetzt scheitern würde, weil die Zinszahlungen abbrechen bei ihren Kreditverbriefungen. Das ist gar nicht so. Sondern die Kundschaft, die ABS-Titel kauft, verliert das Vertrauen, aus Gründen, über die wir noch reden müssen, in die Werthaltigkeit dieser Papiere, kauft keine neuen Papiere nach, sodass der wesentliche Stoff versiegt, aus dem die Banken die ABS-Anteilseigner bezahlen. Denn das war ja das Konstruktionsprinzip, mit dem wir begonnen haben. Die erwerben das Geld, diese Zweckgesellschaften, für den Kauf der Kreditverbriefungen dadurch, dass sie Wertpapiere auf sich ausgeben, die überhaupt nur dadurch besichert sind, dass sie das Kaufobjekt erwerben mit dem Geld der ABS-Anleger, sodass dieses Geld langfristig in der Zinsquelle gebunden ist und die Auszahlung der Papiere bei kurzer Fälligkeit immer wieder darauf angewiesen ist, dass neuer Zustrom in diese Papiere, also das Vertrauen auf ihre Ertragskraft, wächst. Da muss mehr Geld reinfließen, um die alten ABS-Anleger überhaupt auszahlen zu können. Solange ein solcher Geldzustrom stattfindet, da sind natürlich auch die üblichen Auszahlungen, die alle ein, zwei oder drei Monate fällig werden, bedeutungslos für so eine Zweckgesellschaft. Derjenige, der sie gekauft hat, um auf seinem Geld mehr zu machen, der kann auch, wenn er aussteigt auf so einem Papier, daraus ein real erwirtschaftetes Vermögen mitnehmen, dass er sich in eine neue Villa anlegt, wovon er eine Luxusjacht kauft oder einen neuen Büroturm errichten lässt. Wenn aber das Verlangen nach Auszahlung dieser Papiere nicht bloß der verkraftbare Einzelfall, sondern ein Massenphänomen wird, dann löst der versuchte Zugriff auf den Wert der Papiere ihren Wert auf. Zum Beispiel so, wenn ihr die Nachrichten gehört habt in den letzten Wochen, habt ihr mitbekommen, dass Union Invest, die sonst immer den Wetterbericht organisiert haben, aber jetzt höre ich, sind sie auch noch mit Zweckgesellschaften unterwegs. Union Invest, also ein großes Geldhaus, schließt einen Fonds, der unter anderem in großem Umfang ABS-Papiere gekauft hat. Er schließt diesen Fonds mit der Begründung gegenüber seinen Kunden: Wenn jetzt alle Kunden ihr Geld zurückhaben wollen aus diesem Fonds, dann müsste dieser Fonds ABS-Titel veräußern, die jetzt nicht verkäuflich sind, weil der Markt mangels Vertrauen zusammenbricht. Er müsste also mit einem so herben Wertverlust rechnen, wenn überhaupt verkäuflich, dass die Kundschaft nicht ausgezahlt werden kann. Also wird der Fonds geschlossen. Daran sieht man was. Das ist nämlich auch eine Weise, wie sich das Fiktive der finanzkapitalistischen Wertschöpfung zeigt. Man kann eine offene Forderung wie ein Wertpapier behandeln, darauf ein neues Wertpapier gründen, das wiederum ein Ertragsversprechen ist. Und so fort. Man kann auf diese Weise wachsende Guthaben hochrechnen und sich gutschreiben. Aber man kann sie nicht haben als real existierendes Vermögen. Als materiellen Reichtum, der in gleichem Maße gewachsen wäre, sodass man auf ihn zugreifen kann. Und es beweist sich darin, dass kaum, dass die Anleger in diesem immensen Umfang an Wertpapieren den Wert haben, ausbezahlt haben wollen, mit dem man dann einkaufen gehen kann, dass der Zugriff darauf, ihn haben zu wollen, den Wert auflöst. Gerade so, wie Ackermann in meinem Ausgangsbeispiel gesagt hat, müssten Banken diese Abermilliarden von Schuldverschreibungen auf sich wirklich bezahlen, wenn die Kunden Geld sehen wollen für ihre Forderungen, dann müsste die Bank schließen, denn dieses Geld hat sie nicht. Bei wem jetzt in diesem Geschäft der Wertpapier-Szene mehr die Seite des Habens zu Buche schlägt, Gewinn gemacht, oder mehr die Seite des Verlusts? Das ist keine Frage des Prinzips und schon gar keine Frage der klugen Strategie, das ist eine reine Frage des Zeitpunkts. Die, die in Erwartung eines um sich greifenden Misstrauens rechtzeitig ausgestiegen sind, die haben einen Gewinn gemacht und den vielleicht in Form von einem Ferrari oder einer Luxusvilla in trockene Tücher gebracht. Der als Zweiter verkauft hat, bleibt auf Verlusten sitzen. Jedenfalls ist klar, es können nicht alle die hochgerechneten Finanzvermögen als realen Wert haben, weil diese Vermögen eine Hochrechnung und nicht wirklich hergestellter Wert sind. Wenn also Vertrauen in Misstrauen umschlägt, dann lösen sich die vielen Finanzwerte in Luft auf. Frage also ist noch, warum überhaupt aus Vertrauen Misstrauen wird. Warum bleiben sie nicht alle bei einem soliden Vertrauen? Denn dann, so könnte man ja denken, hat man sowas wie eine self-fulfilling prophecy in Gang gesetzt. Man bleibt stur bei dem Vertrauen auf die Ertragskraft von Wertpapieren, die offene Forderungen wie real existierendes Geld hochrechnen, fragt deswegen immer weiter nach, setzt diese Papiere in Kraft und so fort, ad infinitum. Das wäre so ein Gedankenexperiment. Vertrauen wir doch einfach, dann bleibt doch alles in Wert gehalten. Der Haken an so einem Gedankenexperiment liegt darin, dass es zunächst einmal so ein gemeinschaftliches Subjekt, wir, die Spekulanten, gar nicht gibt. Sondern da gibt es einen Gegensatz, eine Konkurrenz von verschiedenen Spekulanten, die alle dieselbe Frage ventilieren. Die wollen sowas haben wie einen Trend, einen Beweis für ihr Vertrauen in die Werthaltigkeit der Papiere. Und dieser Trend besteht in nichts anderem als in der Tat aller anderen, die sie aber erst morgen vollziehen. Ob der Trend, dass allgemein gekauft wird im ABS-Sektor, heute meinen eigenen Einstieg in dieses Papier rechtfertigt oder nicht, kann ich erst morgen mit Gewissheit sagen, weil erst dann sehe ich, ob die anderen sich ebenso verhalten haben, wie ich heute schon als Gewissheit unterstellen muss, wenn ich mir sagen will, das ist eine gute Anlage, weil allgemein sie für gut gehalten und deswegen verkauft wird. Und da merkt man, wechselseitiges sich belauern. Ist der Trend am Markt positiv oder gibt es schon erste Ausreißer? Das ist das Prinzip in diesem Gewerbe der Spekulation auf die Werthaltigkeit von offenen Forderungen. Wer zu spät aussteigt, der hat verloren. Aber wer zu früh aussteigt, der hat die Chance an der Teilhabe einer OS, einer Wertsteigerung verpasst. Also eine total prekäre Angelegenheit. Anders gesagt, das Vertrauen, das da quasi der Motor ist für Investitionen in solche Papiere, das ist immer schon mit einem guten Stück Misstrauen behaftet. Machen es denn wirklich die anderen? Ich mag ja jetzt vertrauen, aber mein Vertrauen mache ich ja vom Vertrauen aller anderen abhängig. Denn wenn die nicht vertrauen, war mein Vertrauen vergeblich. Das ist ein Zirkel. Aber einer, der objektiv ist an diesem Markt. Die andere Seite, das Vertrauen schließt nicht nur Misstrauen ein wegen dieses Prinzips der Konkurrenz, sondern auch wegen des Stoffs, mit dem da die Geschäfte gemacht werden. Und da ist vielleicht schon ein nützlicher Hinweis, sich überhaupt mal den Begriff vor Augen zu stellen, den diese Wertpapiere führen. Asset-backed securities. Also Anleihen, Wertpapiere, die so eine Zweckgesellschaft auf sich ausstellt, mit Verweis darauf, dass sie einen sehr soliden Schatz bei sich hütet. Die ausgegebenen Papiere heißen Securities, Sicherheiten. Aber von den Sicherheiten, von diesen ABS-Papieren wird betont, dass sie auf ein Asset, auf ein Vermögen zurückgreifen können, das sie im Rücken haben, eben auf eine Kreditverbriefung. Anders gesagt, man merkt an dem Wertpapier, dass sich der Wert dieses Papiers, auch im Denken derer, die es erwerben, dass sich der Wert dieses Papiers einerseits von dem realen Wert des Hauses, das ganz am Ausgangspunkt der Kette stand, beim Hypothekenkredit, dass sich dieses Papier vom Wert des Hauses entfernt, nicht dasselbe ist, aber auf ihn, auf diesen soliden Wert als letzte Sicherheit zurückgreifen können will. Da merkt man, dass beides im Spiel ist, dass das Wertpapier einerseits mit dem realen Wert des Hauses, dessen Kredit verbrieft worden ist, nichts mehr zu tun hat. Aber andererseits soll das, wovon man sich getrennt hat mit diesem Papier, dessen Sicherheit verbürgen. Der Begriff überhaupt in diesem ganzen Marktsegment, Papiere unterschiedlicher Solidität zu unterscheiden, der verrät genau dasselbe. Das ist doch merkwürdig, dass sie auf der einen Seite sagen, eine offene Forderung, der verliehene Kredit der Bank, ist so gut wie bares Geld. Als Wertpapier kann ich einen verbrieften Kredit verkaufen. Und auf der anderen Seite fangen sie jetzt an, bei diesen verbrieften Produkten unterschiedliche Soliditäten zu unterscheiden. Ein Name, der ins Gespräch gekommen ist, hieß ja Subprime-Kredite. Also die unterscheiden erstklassige Prime und untererstklassige Subprime-Papiere. Das ist auch so ein Irrwitz, dass Solidität von Papieren unterschieden werden soll, weil damit nämlich zugegeben wird, dass was die als unterschiedliche Nähe des Wertpapiers zum wirklichen Wert ausdrücken, das meinen sie mit unterschiedlicher Solidität, doch bloß zugibt, dass der Wertpapierwert vom realen vollständig getrennt und verschieden ist. Also sie haben auch, was den Stoff angeht, in den sie sich anlegen, ein Bewusstsein davon, dass die Güte der Geldquelle, die sie erwerben, doch nicht von derselben Art ist wie bares Geld und echter Wert. Deswegen unterscheiden sie ja gerade der Nähe zu diesem echten Wert, Solidität von Papieren. Auch da also, in Bezug auf den Stoff der Konkurrenz, ist das Vertrauen immer schon mit einem Stück Misstrauen gesegnet. Aber jetzt kommt die Ironie der ganzen Geschichte. Gerade das gelingende Wertpapiergeschäft dieser Kreditverbriefung und ABS-Anlagen führt an einen Punkt, wo Gründe für das Misstrauen durch den Geschäftserfolg in die Welt gesetzt werden. Und zwar auf folgenden Weg. Man erfährt von den Banken, dass sie so tolle Geschäfte gemacht haben mit der Verbriefung von Krediten, auf die neue Wertpapiergeschäfte, eben die ABS-Anlagen, gegründet wurden, dass sie gar nicht genug offene Forderungen in ihre Bücher kriegen konnten. Sie wollten immer mehr neue Kredite vergeben, aber nicht, um aus dem Geldverleih einen Zins zu ziehen, sondern um aus dem Verleih Material für die Verbriefung und das Wertpapiergeschäft zu erzeugen. Also haben sie den Übergang gemacht, auch solchen Kreditnehmern Kredite aufzuhängen, von denen sie selber das Urteil haben, die sind eigentlich zur Bedienung dieser Kredite nicht wirklich fähig. Das sind die jetzt sogenannten Schwachmatikusse unter den amerikanischen Häuslebauern, die ohne jedes Eigenkapital mit ganz geringen Gehältern zu 100% fremdfinanziert ein Haus erwerben. Das ist so ein Subprime-Kredit, den die Bank ihnen gibt, nicht weil sie die Kreditquelle so solide findet und den Zins schätzt, sondern weil sie damit neues Verbriefungsmaterial für das Kreditgeschäft erzeugt. Ja, das ist natürlich ein Auslöser für Misstrauen oder kann einer sein, dass die Assets, also die Sicherheiten, auf die die ganze ABS-Papierkonstruktion beruft, von immer heiklerem Charakter wird, auch nach dem Dafürhalten derer, die das als das Vermögen in die Kreditgesellschaften einstellen. Die sagen ja selber von ihren Krediten, Subprime, sehr ungewiss, ob, wie lange, in welchen Raten sie bedient werden. So schaffen sie also in wachsendem Geschäft, durch das Wachsen des Geschäfts, mit Hilfe dieser Technik, das Material der Verbriefung auszuweiten. Gründe für Misstrauen. Und es ist sehr ungerecht, dass an dieser Stelle in den Zeitungen immer so berichtet wird über diesen Subprime-Sektor, dass das davon zeugt, dass eben Mitglieder der Unterschicht wirklich kein Haus sich leisten können. Dass die Menschen, wo sie doch schon so unsichere Gehälter haben, einfach zu wagemutig, zu risikobereit sind, mit Krediten ein Haus zu kaufen. Jetzt, wo die Zinsen steigen, können sie die endgültig nicht mehr bezahlen. Es wird so dargestellt, wie wenn die Verfehlung quasi bei diesem Kreditsegment Subprime darin läge, dass die Kreditnehmer sich überheben und überschätzen, was ihre Finanzkraft angeht. In Wirklichkeit müsste man doch einmal umgekehrt sagen, die Bank ist diejenige, die den Kredit gibt oder auch verweigert. Der Kreditnehmer muss ja nachsuchen, der ist ja gar nicht das Subjekt, das entscheidet. Die Bank aber, die diese Entscheidung trifft, die nimmt auch solche Kunden als Kreditnehmer, von denen sie selber das Urteil hat, die sind schwach auf der Brust. Und warum tut sie das? Aus dem genannten Grund, neues Verbriefungsmaterial für Wertpapiergeschäfte zu gewinnen. Wenn das aber so ist, dann ist die Wahrheit so, da haben sich nicht kleine Leute beim Hausbau übernommen und sich zu viel Kredit aufgeladen, sondern die Banken überstrapazieren ihre eigene Kreditquelle. Die wollen mehr Zinsflüsse aus einer Gesellschaft herausquetschen für darauf aufsetzende Wertpapiergeschäfte, als diese Gesellschaft imstande ist abzuliefern. Wenn dieses Misstrauen also einmal aufkommt und um sich greift, dann findet Entwertung der Papiere statt, eine Entwertung, die gar nicht mehr nur auf diesen Finanzüberbau begrenzt ist, sodass man sagen könnte, nun ja, jetzt haben diese Yuppies, diese Nadelstreifen in ihrem Casino-Kapitalismus über ein paar Jahre das große Geschäft gemacht, jetzt geht das Geschäft zugrunde, das ist deren Problem. So lässt sich das gar nicht auseinander dividieren, das Finanzgewerbe und der ganze Rest der Wirtschaft und Gesellschaft. Warum nicht? Ja, die Ausdehnung des ganzen Wertpapiergeschäfts, die hat danach verlangt, dass es ständig Zufluss von realen Geldern, von verdienten Geldern in dieses Finanzgewerbe gibt. Sie haben gebraucht, schon in erster Instanz, Leute, die einen Kredit nehmen oder Betriebe, die einen Kredit nehmen und den bedienen, damit man darauf aufbauend das Verbriefungs- und Wertpapiergeschäft gründet. Und sie haben die großen Geldsammelstellen der Gesellschaft, da wo Renten angespart werden, Pensionsfonds, benutzt als Nachfrage, um den Wert dieser Papiere zu beglaubigen. Jetzt sind also die realen Geldvermögen und Ersparnisse der Gesellschaft in diesen Kreditzirkel, der die von ihm generierten Wertpapiere kauft und im Wert antreibt, einbezogen, involviert. Und wenn diese kreditfinanzierten Wertpapiergeschäfte zugrunde gehen, Fonds pleite machen, Banken zahlungsunfähig werden, dann gehen eben damit auch diese Gelder kaputt. Dann sieht eine Stadt ihre Einlagen aus dem Kommunalhaushalt nicht wieder, wenn der Fonds abtritt, der mit diesem Geld ABS-Papiere gekauft hat. Dann sieht eben auch ein Rentner, wenn seine Pensionskasse kaputt geht, seine Rücklagen nicht wieder. Und am Ende vielleicht ein Spareinleger seine Spargelder nicht. Was den Verlauf der Entwertung angeht, merkt man, wie sich eine Schneise zieht, die zwar im Finanzgewerbe ihren Ausgangspunkt nimmt, aber einen Weg findet bis hinunter zum Supermarkt, in dem die Leute ihre Lebensmittel einkaufen. Und zwar so, wenn ihr euch einfach mal vor Augen stellt, wie bei diesem Rhineland Funding, dieser Zweckgesellschaft der IKB, der Krach begonnen hat. Rhineland Funding, $500 Eigenkapital, musste ABS-Besitzer, die ihre Anleihen gekauft hatten, auszahlen. Konnte das aber nicht, weil das Misstrauen in die Werthaltigkeit dieser Papiere verhindert hat, dass neue Anleger ihre neu angebotenen Papiere überhaupt aufkaufen. Also fehlt ihr die Finanzmasse der Auszahlung. Die IKB war die Hausbank dieses Rhineland Funding, das war ihre Zweckgesellschaft und die musste quasi, um diesem Geschäft seine Solidität zu geben, ein Kreditversprechen abliefern, dass sie für Zahlungsverpflichtungen der Zweckgesellschaft mit einem Kredit von 12 Milliarden einsteht. Die IKB hortet aber kein Geld, um es wegzuzahlen, sondern die macht aus offenen Forderungen neue Kreditvermögen. Also konnte die IKB 12 Milliarden gar nicht zahlen. Die musste für Geldmangel mit einem Kredit einstehen, ohne es zu können. Und so geht es nicht nur dieser Bank, sondern vielen anderen auch. Jetzt müssen sie Geld fürs Bezahlen aufwenden, fürs Bezahlen von Verlusten, das sie nicht haben. Und so misstraut jede Bank einer anderen, die sich gestern noch untereinander bei jedwedem Zahlungsengpass Geld geliehen haben. Jetzt leihen sie einander nicht mehr Geld, weil jede Bank davon ausgeht, dass die Zahlungsklemme, die sie selber bei sich verspürt, dass sie bei der anderen ebenso vorliegt, sodass Geld an eine andere Bank zu verleihen in der aktuellen Lage genauso gut ist, wie es zu verbrennen. Das sieht man nicht wieder. Banken stehen mehr oder weniger alle, mehr oder weniger heftig vor dem Problem einer Zahlungsunfähigkeit. Wenn sie also trotzdem zahlen müssen, dann müssen sie Bestände auflösen, um Geld fürs Bezahlen zu bekommen. Was machen Banken also? Banken haben große Aktienbestände in ihren Tresoren. Die verkaufen zuhauf Aktien, sodass man merkt, aha, da gibt es eine Verbindung. Dass ABS-Papiere platzen, dass Fonds zahlungsunfähig werden, dass Banken keine Kredite rausgeben können fürs Bezahlen und dass die Aktientitel und der DAX in den Keller gehen, das hat einen Zusammenhang. Ja, wenn massenhaft Aktienpakete von Banken und Fonds auf den Markt geworfen werden, weil sie Geld brauchen, ja, dann verfallen die Aktienpreise. Kredite an Betriebe werden aus demselben Grund zurückhaltender gehandhabt, weil Banken eine Zahlungsklemme bei sich haben, Entweder aus diesem drastischen Grund oder auch diesen Grund erfährt man aus den Zeitungen, weil das Vergeben der Kredite derzeit von den Banken für nicht lohnend befunden wird, weil sich kein Käufer der Forderung findet. Über den Satz bin ich mehrfach gestutzt. Aber das ist die Wahrheit in diesem Gewerbe. Der zeugt davon, der Satz, dass die Banken bereits so unterwegs sind, dass sie bei jedem Kredit, den sie einem Unternehmen geben, gar nicht mehr nur an diesen Kredit und das Zinsgeschäft denken, sondern daran, aus diesem Kredit ein Wertpapier zu machen, das sie verkaufen, um darauf ein weitergehendes Geschäft zu gründen. Und wenn dieser zweite Akt nicht klappt, den Kreditbrief als Wertpapier verkaufen, dann machen sie den ersten gleich gar nicht. Bis hinunter zum Supermarkt sind diese Bremsspuren zu betrachten, in Amerika jetzt schon aktuell, weil nämlich das Einkaufen in Amerika, so hört man als Zahl mitgeteilt, zu über 30% per Konsumentenkredit und Kreditkarte abgewickelt wird. Diese Konsumentenkredite werden von den Banken zusammengestrichen, weil sie in der Zahlungsklemme sind. Also sinkt der Umsatz für alles, für Autos, für Kühlschränke, für Pampers. Und dann ist es kein weiter Schritt mehr, bis die Betriebe wegen Umsatz einbußen, entlassen, Löhne senken und so fort. So. Das liegt vor, dass die Geldvermehrungskunst im Finanzgewerbe in Not gerät, aber dadurch alle anderen Mitglieder der Gesellschaft und Wirtschaft in Not gebracht werden.